Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Wir grüßen Sie ganz herzlich zu unserer Bibelstunde. Schön, dass Sie wieder gekommen sind. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir so zu dir aufschauen dürfen, als den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der allmächtig ist, der über allen ist, der nicht tot und stumm ist, sondern der lebt und mit uns lebt. Danke für deinen Segen auch in dieser Bibelstunde. Öffne unsere Herzen, segne du das Reden und das Hören. Amen. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Unser Gott ist es würdig und wert, dass wir ihn loben und ihm die Ehre geben. Und das können wir auch mit dem Lied Nummer 3, Unser Vater in dem Himmel, dir allein sei Lob und Ehre.
Auch von mir ein herzliches Willkommen heute zur Bibelstunde. Schön, dass Sie da sind. Ja, ihm sei die Ehre. Um das Thema soll es heute gehen, versteckt in einer Botschaft, mit der wir vor einigen Wochen schon begonnen haben hier in der Bibelstunde, als wir einen Abschnitt aus dem Buch Richter uns anschauten. Ein Zeitabschnitt um das Jahr 1100 vor Christus, wo Israel mehrere Jahre bereits von Feinden unterdrückt wurde, und zwar von den Midianitern. Grund dafür war, dass die Kinder Israel wieder einmal taten, was Unrecht war vor dem Herrn. Sobald es ihnen gut geht und gut ging, vergaßen sie nämlich ihren Gott und fielen durch Götzendienst und Unrecht tun von ihm ab. Und es war sehr schmerzlich für den Herrn. Und deshalb gab er sie auch immer wieder zur Zeit der Richter in die Hand von Feinden. Und in diesem Abschnitt nun waren es die Midianiter. Vielleicht waren Sie damals an diesem Sonntag vor einigen Wochen dabei und haben gedacht, wie es wohl mit Gideon und mit dem Volk Israel weitergegangen ist. Vielleicht waren Sie aber auch nicht dabei. Deshalb soll am Anfang jetzt ein kurzer Rückblick stehen auf das, was wir damals uns angeschaut haben. Immer zur Erntezeit war es, dass die feindlichen Midianiter in Israel einfielen und raubten bzw. vernichteten, was als Getreide, was als Ernte inzwischen aufgewachsen war. Und das schon 7 Jahre lang. Israel befand sich dadurch in einer verzweifelten Lage. Sie waren geschwächt, sie hatten keine Perspektive mehr, wie es in der Zukunft für sie weitergehen sollte. Und da kam eines Tages zu einem Bauernsohn namens Gideon, ein Engel des Herrn, als dieser gerade in einem Versteck seinen Weizen drosch. Der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten. Gideon sieht sich zu diesem Zeitpunkt als alles andere an, als einen streitbaren Helden. Er weiß nämlich um seine Angst. Er weiß auch um seine Mutlosigkeit und Schwäche, ebenso um die seines Volkes. Und er sieht auch übermächtig die Stärke des Feindes und reagiert voller Zweifel auf diese Zusage des Engels des Herrn: Ich bin alles andere wie ein streitbarer Held. Gideon hatte völlig überhört, dass Gott zu ihm gesagt hatte: Ich bin mit dir. Er sollte gar nicht in seiner Kraft, sondern er sollte in der Kraft, die Gott ihm gab, wirken. Er sollte ein tapferer Held sein, weil Gott mit ihm war. Aber Gideon hat immer noch Bedenken. Und nun weist er auf seine Armut hin und auf seine Bedeutungslosigkeit. Ich bin der Jüngste in meines Vaters Haus und mein Geschlecht ist das Geringste in Manasseh. als wenn Gott das nicht bereits schon wüsste. Wie viel Zeit nimmt sich Gott um einen Gideon und um uns? Wir müssen gar nicht aus uns selbst stark sein. Wir müssen gar nicht aus uns selber heraus tüchtig sein. Wir müssen auch nicht selbst einen Weg aus unserer Aussichtslosigkeit und Bedrängnis herausfinden. Der Herr weiß ihn doch schon längst. Gott kann sich's buchstäblich leisten, aus schwachen und hilflosen Gottesstreiter zu machen. Denken wir an einen Ludwig Hofacker. Denken wir an einen Paul Müller, an Philipp Friedrich Hiller, an Friedrich Traub und Hudson Taylor und viele andere. Alle hatten sie etwas, was sie im Grund ungeeignet machte für einen Dienst für den Herrn. Und doch gebrauchte Gott sie auf wunderbare Weise. Oder denken wir an einen Paulus. Auch ihm nahm der Herr seinen Pfahl im Fleisch nicht ab, sondern sagte ihm, Paulus, lass dir an meiner Gnade und an meiner Kraft genügen. Deine Schwachheit ist überhaupt kein Hindernis für mich. Und später kann Paulus sagen, wir sind nicht aus uns selber tüchtig, dass wir uns etwas anrechnen dürften, sondern unsere Tüchtigkeit kommt allein von Gott. Angesichts dieses gewaltigen Auftrags, sein Volk aus der Hand der Midianiter zu erretten, bittet Gideon nun um ein Zeichen. Erst dann will er an Gottes Gnade glauben und erst dann ist er sich sicher, dass wirklich Gott mit ihm gerechnet hat. Und dieser lässt sich auch in seiner Größe und in seiner unendlichen Geduld herab, auf Gideons Bitte einzugehen. Und er nimmt das zubereitete Mahl als Speisopfer an. Jetzt ist sich Gideon sicher, dass er es wirklich mit dem Herrn zu tun hat. Und da würden wir nun heute jetzt wieder einsteigen. Jetzt sind wir nämlich alle auf dem gleichen Stand. Und zwar mit einer ersten Überschrift, Gideon erhält einen ersten Auftrag. In der Nacht spricht nun der Herr zu Gideon. Und ich lese aus Kapitel 6 zuerst einmal die Verse 25 und 26. Richter 6, Vers 25 und 26. Und in derselben Nacht sprach der Herr zu ihm, nimm einen jungen Stier von den Stieren deines Vaters und einen zweiten Stier, der siebenjährig ist, und reiße nieder den Altar Baals, der deinem Vater gehört, und haue um das Bild der Aschera, das dabei steht, und baue dem Herrn deinem Gott oben auf der Höhe dieses Felsens einen Altar und rüste ihn zu und nimm einen zweiten Stier, und bring ein Brandopfer da mit dem Holz des Aschera-Bildes, das du umgehauen hast. Auch Gideons Vater Joasch hat offenbar auf seinem Anwesen einen Altar für Baal und daneben eine hölzerne Säule, die Aschera, die Göttin der Fruchtbarkeit, darstellte. Und diese heidnischen Heiligtümer sollte Gideon nun mit zwei Stieren niederreißen und einen der beiden Stiere auf einem neuen Altar oben auf dem Felsen für den Herrn zum Brandopfer darbringen. Ohne dass unser Text es näher ausgeführt hat, können wir annehmen, dass auch Joasch und andere in Ophra, also in dem Heimatort von Gideon, Götzendiener gewesen sein müssen. Und deshalb musste Gideon, bevor Gott ihn dazu gebrauchen konnte, sein Volk aus der Hand der Midianiter zu befreien, zuerst die falschen Götter im Haus seines Vaters beseitigen. Ich habe an der Stelle gedacht, hier liegt auch eine tiefe geistliche Wahrheit für unser Leben drin. Vielleicht gibt es auch in unserem Leben Dinge, die uns binden und die zu Götzen geworden sind. Dinge, die sich zwischen Gott und uns gestellt haben, von denen wir uns trennen sollten. Wenn es uns ernst ist mit dem Wunsch, Gott in unserem Leben wirken zu lassen und ihm zu dienen, dann dürfen wir keine Kompromisse machen mit Dingen, die sich zwischen ihn und uns gestellt haben. Jesus sagt zum Beispiel in Matthäus 6, niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und einige Verse vorher, wo unser Schatz ist, da ist auch unser Herz. Ein zweites, erst nach der Zerstörung des heidnischen Heiligtums, der heidnischen Anbetungsstätte, durfte Gideon einen Altar für Gott errichten. Gott duldete keine Vermischung, er duldete kein Nebeneinander mit anderen Gottheiten. So hat er uns bereits im ersten Gebot gesagt, ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und ein drittes, wir haben es im Grund schon angesprochen, Gideon musste bei sich. Er musste im eigenen Haus damit beginnen, den Götzendienst auszuräumen. Er musste nicht bei seinen Nachbarn, er musste nicht bei seinen Freunden oder Verwandten damit beginnen, sondern bei sich. Und auch hier können wir eine Parallele zu uns ziehen. Und zu dem, was Jesus uns sagt in Matthäus 7, Vers 3, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge, bevor du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen willst. Wir machen es oft in umgekehrter Reihenfolge oder sehen den Balken in unserem, den Splitter in unserem Auge gar nicht. Eine zweite Überschrift, Gideons Gehorsam. Ich lese die Verse 27 bis 32 dazu. Da nahm Gideon 10 Mann von seinen Leuten und tat, wie ihm der Herr gesagt hatte. Aber er fürchtete sich vor seines Vaters Haus und vor den Leuten in der Stadt, das am Tage zu tun, und tat's deshalb in der Nacht. Als nun die Leute in der Stadt früh am Morgen aufstanden, siehe, da war der Altar Baals niedergerissen und das Aschera-Bild daneben umgehauen und der zweite Stier als Brandopfer dargebracht auf dem Altar, der gebaut war. Und einer sprach zum anderen, wer hat das getan? Und als sie suchten und nachfragten, wurde gesagt, Gideon, der Sohn des Joasch, hat das getan. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joasch, gib deinen Sohn heraus, er muss sterben, weil er den Altar Baals niedergerissen und das Aschera-Bild daneben umgehauen hat. Joasch aber sprach zu allen, die bei ihm standen, wollt ihr für Baal streiten? Wollt ihr ihm helfen? Wer für ihn streitet, der soll noch diesen Morgen sterben. Ist Baal Gott, so streite er für sich selbst, weil sein Altar niedergerissen ist. Von dem Tag an nannte man Gideon Jerub-Baal. Das heißt, Baal streite mit ihm, weil er seinen Altar niedergerissen hat. Im Gehorsam geht Gideon nun den Auftrag Gottes an und nimmt dazu 10 seiner Knechte mit. Auch da kann man annehmen, dass sie ihre Entscheidung gegen Baal getroffen hatten. Dass es keine ungefährliche Angelegenheit war, wird in diesen Versen deutlich. Gideon gehorcht dem Auftrag Gottes mit Furcht und Zittern. Er fürchtet sich vor seinem Vater und er fürchtet sich auch vor den Bewohnern aus der Stadt Ophrah. Und deshalb erfolgte die ganze Aktion in der Nacht. Auch uns fällt's ja in der Regel im eigenen Haus, in der eigenen Familie am allerschwersten, unseren Glauben zu bekennen, für unseren Glauben einzutreten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber ich kenne das gut noch von früher, als meine Eltern noch lebten. Zu Hause war es am schwersten. Die kannten einen. Ja, Gideons Angst wurde ihm jetzt nicht einfach von Gott abgenommen. Das wäre ja wunderbar, wenn man einfach von jetzt auf nachher ein mutiger Zeuge sein könnte. Nein, Gideon gehorchte dem Auftrag Gottes trotz seiner Angst. Am nächsten Morgen wird nun die Tat entdeckt und die Bevölkerung von Ophrah reagiert, schockiert und wütend. Wer hat's gewagt, unser Heiligtum zu zerstören? Gideon wird ermittelt. Und sein Vater wird aufgefordert, seinen Sohn herauszugeben. Gideon soll sterben, weil er den Altar Baals zerstört hatte. An dem Punkt sehen wir, wie weit Israel sich von seinem Gott entfernt hatte. Niemand hat sich aufgeregt, dass sie den Gott ihrer Väter beiseite gesetzt hatten. Aber gegen Yahweh, dass dieses Heiligtum zerstört war, nicht Yahweh, Baal, da regten sie sich auf. Für Yahweh hat sich niemand ins Zeug gelegt. Eine zweite Reaktion auf Gideons Gehorsam: Joasch hält zu seinem Sohn. Er verteidigt seinen Sohn auf bemerkenswerte Weise. Ihr lästert Gott. Wenn Baal wirklich Gott ist, braucht er euch nicht zu seiner Verteidigung. Wenn er sich nicht selbst verteidigen kann, verdient er eure Anbetung auch nicht. Sollte er wirklich Gott sein, wird er Gideon töten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber staunten Sie nicht auch über die Reaktion dieses Vaters? Gideon hat ja eine solche Angst gehabt vor seinem Vater. Und nun nahm ausgerechnet der, dessen Reaktion er am meisten gefürchtet hat, ihn vor den anderen in Schutz. Baal soll sich selbst verteidigen, wenn er wirklich Gott ist. Auch das hat mich wieder ermutigt. Auch wir dürfen nämlich mit Auswirkungen auf das Leben anderer Menschen rechnen, wenn wir unseren Weg mit Jesus gerade und eindeutig gehen und nicht nach zwei Seiten hinken. Und ein drittes: Gideon bekommt einen neuen Namen, Jerubbaal. Baal rechte mit ihm. Man könnte auch sagen, Streiter des Baal oder Überwinder des Baal. Und die Zerstörung dieses heidnischen Heiligtums, die hat nun Gideon in den Augen seines Volkes als den von Gott bestimmten Befreier bestätigt. Wie ging es weiter? Vers 33. Als nun alle Midianiter und Amalekiter und die aus dem Osten sich versammelt hatten, zogen sie herüber und lagerten sich in der Ebene Jezreel. Die heidnischen Völker erregen sich über Gideons Angriff auf ihre Götter und tun sich in der Jezreel-Ebene gegen Israel zusammen. Und in die Situation hinein wird Gideon von Gott auf ganz besondere Weise bevollmächtigt. Das ist jetzt meine dritte Überschrift. Gott rüstet Gideon mit dem Heiligen Geist aus. Gott rüstet Gideon mit dem Heiligen Geist aus. Wörtlich heißt es, er begleitet ihn mit dem Heiligen Geist. Er legt ihn ihm bei. Vers 34 und 35, da erfüllte der Geist des Herrn den Gideon und er ließ die Posaune blasen und rief die Abjesriter auf, ihm zu folgen. Und er sandte Botschaft zu ganz Manasse und rief sie auf, dass auch sie ihm folgten. Er sandte auch Botschaft zu Aser und Sebulon und Naphtali. Die kamen herauf ihm entgegen. Hier an der Stelle möchte ich einen kleinen Einschub machen. Im Alten Testament, also zur Zeit Gideons, war der Heilige Geist nicht in allen Gläubigen, sondern nur Einzelne bekamen ihn, und zwar oftmals auf besondere Weise für einen bestimmten Auftrag oder auch für eine bestimmte Zeit. Und so lesen wir es auch später dann vom König Saul. Und in 1. Samuel 16, Vers 14 heißt es dann, dass der Geist des Herrn wieder von ihm wich. Ein weiterer Unterschied zum Neuen Testament ist, dass der Heilige Geist im Alten Testament nicht den inneren Menschen veränderte. Gideon blieb derselbe Gideon, als der Heilige Geist in ihm war, der er vorher auch war. Im Gegensatz dazu empfängt der Gläubige im Neuen Testament, im Neuen Bund, den Heiligen Geist nicht nur für eine bestimmte Zeit und auch nicht nur für eine bestimmte Aufgabe, sondern für sein ganzes Leben. Er wohnt nun immer in uns und umfasst unseren ganzen Menschen, wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben. Und die Auswirkungen des Heiligen Geistes, die sind nun in unserem Leben auch weit stärker als wie im Leben der alttestamentlichen Gläubigen. Allerdings müssen wir auch sagen, wir können sein Wirken durch unser Verhalten auch betrüben. Aber jetzt wieder zu Gideon. Vom Heiligen Geist ergriffen, lässt er nun die Kriegsposaune ertönen, worauf viele Männer sich um ihn herumsammeln. Zunächst waren es die Angehörigen seiner eigenen Familie, der Abjesriter, die sich ihm anschließen, aber auch die umliegenden Stämme, Männer aus den umliegenden Stämmen, aus dem Stamm Manasse, Aser, Sebulon und Naphtali kommen. Ich sagte ja vorhin, Gideon ist derselbe geblieben. Das heißt, er war immer noch vorsichtig, immer noch furchtsam, immer noch unsicher. Und deshalb bittet er den Herrn noch einmal um eine Bestätigung, noch einmal um ein Zeichen. Und dazu lese ich jetzt die Verse 36 bis 40. Und Gideon sprach zu Gott: Willst du Israel durch meine Hand erretten, wie du zugesagt hast? So will ich abgeschorene Wolle auf die Tenne legen. Wird der Tau allein auf der Wolle sein und der ganze Boden umher trocken, so will ich daran erkennen, dass du Israel erretten wirst durch meine Hand, wie du zugesagt hast. Und so geschah es. Und als er am anderen Morgen früh aufstand, drückte er den Tau aus der Wolle eine Schale voll Wasser. Und Gideon sprach zu Gott: Dein Zorn erbrenne nicht gegen mich, wenn ich noch einmal rede. Ich will's nur noch einmal versuchen. mit der Wolle. Es sei allein auf der Wolle trocken und Tau auf dem ganzen Boden. Und Gott machte es so in derselben Nacht, dass es trocken war allein auf der Wolle und Tau überall auf dem Boden. Gott ist ungeheuer geduldig. Merken wir's? Ungeheuer geduldig. Und ich muss immer wieder sagen, mit einem Gideon, aber auch mit uns. Er versteht, wie es in dem furchtsamen Gideon aussieht und geht sogar zweimal auf seine Bitten ein. Tau auf der Wolle bzw. auf der Tenne sind für Gott kein Problem. Aber dieses Zeichen macht den Glauben und den Gehorsam Gideons nicht überflüssig. Er musste trotzdem glauben, er musste trotzdem vertrauen, auch wenn Gott ihm diese Zeichen jetzt geschenkt hat. Und Gideons eigentliches Problem, nämlich seine Angst vor der Übermacht der Feinde und sein mangelndes Vertrauen in Gottes Macht, waren dadurch noch nicht kuriert. Ja, und wie Gott dieses Vertrauen, dieses mangelnde Vertrauen bei ihm kuriert, das erfahren wir dann in den nächsten Versen. Aber vorher würde ich gern noch ein Lied mit Ihnen singen. Und zwar finden Sie das vorne an der Leinwand. Herr, du bist meine Stärke. Ja, nun zu Kapitel 7, aber Sie brauchen keine Angst haben, es wird nicht mehr das ganze Kapitel, sondern nur mal die Verse 1 bis 3. Kapitel 7, 1 bis 3. Da machte sich Jerubal, das ist Gideon, früh auf und das ganze Kriegsvolk, das mit ihm war. Und sie lagerten sich an der Quelle Harod, sodass er das Heerlager der Midianiter nördlich von dem Hügel Moreh im Tal hatte. Der Herr aber sprach zu Gideon: Zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in deine Hand geben sollte. Israel konnte sich rühmen wider mich und sagen: Meine Hand hat mich errettet. So lass nun ausrufen vor den Ohren des Volkes: Wer ängstlich und verzagt ist, der kehre um. So sichtete sie Gideon. Da kehrten vom Kriegsvolk 22.000 um, sodass nur 10.000 übrig blieben. Gott verkleinert das Heer Gideons. 32.000 Männer waren in Gottes Augen zu viel gegen eine Übermacht von Midianitern, Amalekitern und Söhnen des Ostens, deren Zahl ein Ausleger auf 135.000 schätzt. So viele waren es, dass ihre Menge mit einem Heuschreckenschwarm verglichen wird und die Zahl ihrer Kamele mit dem Sand am Meer. Gott verlangt eine Truppenreduzierung mit der Begründung, damit Israel sich nicht wider mich rühme. Damit sie sich nicht wider mich rühmen. Ehre gebührt allein dem Herrn. So haben wir es auch am Anfang in Psalm 115 miteinander gesprochen. Nicht uns, Herr, nicht uns gib Ehre, sondern deinem Namen. Und Jesus hat es uns vorgelebt. Immer wieder lesen wir von ihm, vor allem im Johannesevangelium: Ich nehme nicht Ehre von Menschen. Jesus ging es nicht um sich. Es ging ihm nie um seine Ehre, sondern immer um die Verherrlichung des Vaters. Und auch hier in unserer Geschichte sollte Gottes Handeln groß herauskommen. Gott wollte seinem Volk Sieg geben. Aber zuvor mussten sie es lernen: Der Sieg kommt nicht durch uns. In uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, aber unsere Augen sehen auf dich. Gott muss auch uns oft zuallererst alles aus der Hand nehmen, damit wir es lernen, ihm zu vertrauen und zu begreifen: Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Und so sollen jetzt als allererstes die nach Hause gehen, die Angst haben. Genauso wie es Gott bereits in 5. Mose 20 angeordnet hatte. Ich lese gerade mal 2 Verse davon. Da heißt es in Vers 1 und in Vers 8: Wenn du in einen Krieg ziehst gegen deine Feinde und siehst Rosse und Wagen eines Heeres, das größer ist als du, so fürchte dich nicht vor ihnen, denn der Herr dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, ist mit dir. Und die Amtleute sollen weiter mit dem Volk reden und sprechen: Wer sich fürchtet und ein verzagtes Herz hat, der mache sich auf und kehre heim, auf dass er nicht auch das Herz seiner Brüder feige mache, wie sein Herz ist. 22.000 gehen daraufhin nach Hause. Die übrig gebliebenen 10.000 sind in Gottes Augen immer noch zu viel. Und deshalb lesen wir noch ein kleines Stück weiter, die Verse 4 bis 7. Und der Herr sprach zu Gideon: Führe das Volk ist noch zu zahlreich, führe sie hinab ans Wasser, dort will ich sie dir sichten. Und von wem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen. Von wem ich aber sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht mitziehen. Und Gideon führte das Volk hinab ans Wasser. Und der Herr sprach zu ihm: Wer mit seiner Zunge leckt wie ein Hund, den stelle besonders, ebenso wer niederkniet, um zu trinken. Da war die Zahl derer, die von der Hand in den Mund tranken bzw. geleckt hatten, 300 Mann. Alles übrige Volk hatte kniend getrunken. Ja, weitere Männer mussten aussortiert werden. Und um diese 300 Männer, das waren circa 10% der ursprünglichen 32.000, aus den verbliebenen 10.000 herauszufiltern, sollte Gideon sie zunächst ans Wasser führen und trinken lassen. Dabei wusste Gideon nicht, wen Gott erwählen wollte, welche Gruppe. Ob es jetzt die waren, die mit der Zunge Wasser leckten wie ein Hund, oder die, die niederknieten, um zu trinken. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, beides klingt für unsere Ohren seltsam und ein Stück auch widersprüchlich. Denn nach Vers 5 sieht so aus, als hätten die 300 liegend geleckt wie ein Hund, ohne Zuhilfenahme ihrer Hände. Und in Vers 6, da steht noch der Zusatz, dass sie mit der Hand zum Mund leckten. Da sagt jemand auch, das könnte auch später hinzugefügt worden sein. Aus der Bibel selber erfahren wir auf jeden Fall keine nähere Begründung. Und ich denke, es ist auch nicht notwendig, in dieses Auswahlverfahren eine geistliche Auslegung hineinlegen zu müssen. Vielleicht will uns das Ganze aber auch nur ein Stück weit sagen. Gott hat seine eigenen Tests und geht nie nach Schema F vor, wenn er uns auf die Probe stellt. Manche Ausleger sagen auch, die Männer, die sich zum Trinken wie Hunde niederbeugten, machten sich vor dem Feind verwundbar, während die 300, die das Wasser aus der Hand leckten, auf ihren Füßen blieben und jederzeit kampfbereit waren. Lassen wir es dahingestellt sein. Aus nur 300 Männern sollte nun Gideons Armee bestehen gegen diese gewaltige Übermacht der Midianiter. Konnte das gut gehen? Nach menschlichen Vorstellungen nicht. Nach menschlichen Vorstellungen nicht. Und wenn Sie wissen wollen, ob es tatsächlich gut gegangen ist, dann müssen Sie zur Bibelstunde am 1. Juni wiederkommen. Bis dahin muss ich Sie leider auf die Folter spannen. Und es ist ja so, es heißt ja immer eigentlich, wenn es am spannendsten ist, muss man aufhören. Aber das ist jetzt nicht so, dass die nächste Bibelstunde im Mutterhaus erst am 1. Juni wieder stattfinden wird, sondern nächstes Mal nicht, aber dann in 14 Tagen mit Pfarrer Dr. Hartmut Schmid. Herzliche Einladung dazu. Und jetzt würde ich einfach noch beten. Herr Jesus, auch wir sind einem Gideon oft sehr ähnlich und überhören ganz schnell, dass du gesagt hast, ich bin mit dir. Und denken auch oft, es kommt auf unsere Kraft, auf unser Können, auf unsere Fähigkeiten an. Herr, ich bin so froh über deine Geduld mit einem Gideon, mit mir, mit uns. Und ich bin so froh, dass diese Zusage auch uns gilt. Ich bin mit dir. Ich bin bei dir alle Tage, bis an der Weltende. Ach Herr, wie gut ist es zu wissen. Und du machst dir auch um uns unendlich viel Mühe, bis wir es endlich begreifen und endlich lernen, dir zu vertrauen. Und du führst auch uns in unserem Leben oft bis ans Äußerste, bis an das, dass wir uns nicht vorstellen können, wie es gehen soll. Aber deine Kraft ist auch heute noch dieselbe. Und du bist heute noch derselbe und stehst auch zu uns, stehst zu den Deinen und willst auch aus uns, Schwachen, Hilflosen, Gottesstreiter machen, an den Platz, an den Du uns gestellt hast. Und so danken wir Dir jetzt von Herzen für solche Lebenszeugnisse, die wir in unserer Bibel haben. Wir danken Dir von Herzen, dass Deine Kraft heute noch dieselbe ist, dass Du heute noch genauso in uns wirken kannst und auch in unserem Volk wie zu damaliger Zeit. Amen. Dann einen gesegneten Sonntag noch und einen guten Heimweg. Auf Wiedersehen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.